So, mal sehen, wie das funktioniert. Mit so einem Mikrofon hat man die Hände frei. Das ist ein Vorteil. Könnt ihr mich hören? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wird's besser. Super. Ja, so kann ich die Schriftstellen selber aufschlagen. Es geht mit zwei Händen besser. Ich habe die zwar auch ausgedruckt in meinem Konzept, aber dann weiß ich immer nicht, wo das in der Bibel ist. An welcher Stelle. Da kann ich das mit aufschlagen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Gnade schenkst, heute Morgen, dass du deine Salbung gibst, dass du dein Wort sprechen lässt und dass wir die Schönheit in deinem Wort hören und erkennen und sehen. Jesus, du hast ja mal gesagt, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Und ich bitte dich um dieses kostbare Werk, Heiliger Geist, dass du für jeden von uns heute Morgen dein Wort lebendig machst. Und dass es in uns die Kraft entfaltet und das tut, wovon es spricht. Ich gebe mich dir hin, Herr. Ich will mein ganzes Denken, meine Vorbereitung, mein Herz, will das alles dir unterordnen, unter deine Herrschaft, Jesus. Ich bitte dich, dass du dein gutes Werk tust. Danke, Jesus. Ich habe in der vergangenen Woche mir Zeit genommen, um unseren E-Kurs vorzubereiten, und direkt im Anschluss hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat mir was aufs Herz gegeben, worüber ich lehren möchte und zumindest damit heute beginnen möchte. Und das Thema habe ich genannt, die Kraft vom Kreuz. Das ist der Name, der Titel. Und es ist der Kern der guten Botschaft. Es ist der Kern des Wortes Gottes. Die Botschaft vom Kreuz. Und in dieser Botschaft ist die Kraft, die wir brauchen. Und die Kraft, die die Entwicklung der gesamten Menschheit verändert hat. Die Kraft vom Kreuz. Und es ist sehr viel darüber geschrieben im Wort. Wir wollen beginnen mit einer Schriftstelle im Hebräer 12, Vers 2. Oder lasst uns mit Vers 1 beginnen, Hebräer 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, diese Wolke von Zeugen bezieht sich auf das Kapitel 11, wo sehr viele Leute mit Namen erwähnt werden, die an den Herrn geglaubt und durch die der Herr große Dinge getan hat. Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und wie können wir das tun? Also was hier genannt ist. Die Bürde ablegen, die uns so leicht umstrickende Sünde und den Wettlauf mit Ausdauer laufen. Wie können wir das tun? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und dann wollen wir im Philipperbrief noch eine weitere Stelle dazu anschauen. Das ist Kapitel 2, Vers 7. Aber er, nämlich Jesus, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, hat den Himmel verlassen, hat sein Gottsein in der Form, dass er über Raum und Zeit regiert hat, dass er geherrscht hat über alle Dinge, dass er erhoben war, hat das alles verlassen. Und hier steht, er ist den Menschen gleich geworden und wurde der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, hat es auf sich genommen, als Baby zur Welt zu kommen, von menschlichen Eltern aufgezogen zu werden, und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam. Und ich denke, es ist der vollkommene Gehorsam, wenn man bis zum Tod gehorsam bleibt, bis zum Tod am Kreuz. Die Hinrichtung am Kreuz war damals nur für Verbrecher bestimmt und es war der schmachvollste und mit Hohn und Schande und Scham beladenste Art und Weise zu sterben, die es gab. Und er hat es getan für uns. Und ich habe die Frage gestellt, warum hat Jesus das getan? Warum erduldete Jesus das Kreuz? Warum starb er diesen grausamen Tod? Und darauf gibt uns auch die Schrift Antwort. Das finden wir in Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und dann schauen wir ein paar Verse weiter, Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Tatsache und das ist eine Grundlage, eine Tatsache, die wir verinnerlichen müssen, die wir auch glauben müssen, wenn die Schrift sagt, dass da nicht einer gefunden wurde, der gerecht war. Und wenn wir hier in Vers 22 oder 23 lesen, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, dann bedeutet das, dass restlos jeder Mensch, der nach Adam geboren wurde und noch geboren wird, hier eingeschlossen ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Verinnerlichung für uns und eine Grundlage, weil wir nur dann in uns die Notwendigkeit und das Verlangen und die Freude über das Erlösungswerk Jesu wachsen kann. Solange ein Mensch in seinem Herzen überzeugt ist, also ich bin eigentlich kein schlimmer oder schlechter Mensch. Ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt. Ich habe noch nie jemand geschlagen. Ich bin immer freundlich, auch zu meinem Nachbar, der vielleicht nicht ganz so freundlich ist. Ich habe eigentlich nie jemand was zuleide getan. Also im Grunde genommen, wenn ich mich so vergleiche mit den anderen, muss Gott eigentlich mit mir schon irgendwie zufrieden sein. Das ist diese Haltung, wo das der Bedarf oder das Verlangen danach, erlöst zu werden, gar nicht vorhanden ist. Und das ist so eine allgemeine Haltung, und diese Haltung ist sehr gestärkt und gespeist vom Geist des Humanismus. Ein Geist, der kategorisch leugnet und abstreitet, dass es eine höhere Autorität, ein höheres Wesen als den Mensch gibt, und der den Mensch an die Spitze des Ganzen stellt und der somit das Gutsein im Menschen als das Höchste überhaupt betrachtet. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber die Schrift sagt etwas anderes. Die Schrift sagt, nicht einer war gerecht. Alle haben gesündigt. Und nicht einer erreicht oder erlangt die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das große Dilemma. Das ist der Konflikt überhaupt in der ganzen Geschichte. Als Adam und Eva sündigten, hat es den Fortgang der Menschheit grundlegend verändert. Und jeder Mensch, der geboren wurde und geboren wird, ist eingeschlossen in diese Aussagen. Und deshalb starb Jesus diesen grausamen Tod am Kreuz. Also lasst uns das nochmal festhalten. Ausnahmslos jeder Mensch wird als Sünder geboren. Jeder ist damit getrennt von Gott und verdient ewige Verdammnis. Und Gott gab seinen Sohn als ein ewiges und vollkommenes Opfer, damit die verlorene Menschheit gerettet werden kann. Das Opfer von Jesu ist vollkommen und es reicht aus für die gesamte Menschheit. Und dann haben wir gesamte Römer 4 und 5 und auch 6, dass wir Zugang erhalten zu dieser Erlösung, zu dieser Gnade durch Glauben an Jesus. Und das ist unsere Botschaft, das ist der Kern der Botschaft, der Kern des Evangeliums. Das ist das Evangelium, was in uns lebt und was wir predigen müssen. Wir müssen der Welt das Kreuz predigen. Und oftmals sind die Ergebnisse von Predigten so schmal, so gering, weil nicht das Kreuz gepredigt wird. Und wir wollen schauen, Matthäus 27, weil unser großer, herrlicher Gott hatte schon den Plan des Heils, auch zu der Zeit, als Adam und Eva sündigten. Und wir schauen in Matthäus 27, wir haben diese Tatsache angeschaut in der Schrift, dass da nicht ein Gerechter ist und dass alle Sünder sind und alle eingeschlossen sind darin und dass niemand die Herrlichkeit Gottes von sich aus erlangen könnte oder erlangt und dass es deshalb dieses Opfer von Jesus brauchte. Nichts Geringeres hätte uns Erlösung gebracht. Kein geringerer Preis hätte genügt. Und nun schauen wir Matthäus 27 ab 41. Das ist, als Jesus gekreuzigt wurde. Da steht: Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, da rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Es gibt mehrere ähnliche Passagen im Neuen Testament, wo wir sehen können, dass Religiosität sehr eng verbunden ist mit Selbstgerechtigkeit und sich von Selbstgerechtigkeit ernährt. Und dass diese Art von Religiosität und Selbstgerechtigkeit immer dem eigentlichen Handeln vom Herrn und dem Geschehen, wo Gott echte Gnade schenkt, entgegensteht. Könnt ihr euch vorstellen, welche unaussprechlichen und unvorstellbaren Folgen es gehabt hätte, wenn Jesus vom Kreuz gestiegen wäre? Dann wären wir alle für immer verloren. Aber genau das sagten sie hier. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr die Bösartigkeit und den Hochmut und die Gemeinheit in diesen Worten empfinden. Wenn er jetzt runtersteigt, dann glauben wir. Er hat ja schließlich behauptet, er ist der Sohn Gottes. Dann kann er ja jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Ihn war völlig verborgen, völlig verschlossen, dass das genau das ist, was die Propheten angekündigt haben, was David in dem Psalmen ankündigt. Sie konnten nicht im geringsten wahrnehmen, dass Gott gerade dabei ist, seinen Sohn zu opfern für sie, damit sie überhaupt eine Chance haben auf die Herrlichkeit Gottes. Und sie waren, steht Vers 44, sie waren auf einer Ebene mit den gottlosen Räubern, die mit ihm gekreuzigt waren. Ist das nicht schrecklich? Und wir hatten das vorhin gelesen, da ist auch nicht ein Gerechter. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und es stand ihnen zur Verfügung. Sie hätten das wissen können aus dem Wort. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten spotteten. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Das ist eine ähnliche Situation wie auch dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus ankündigt, dass er sterben wird am Kreuz und dass er sein Leben geben wird, dass er gefangen genommen wird. Und Petrus sagt, das geschehe dir ja nicht. Petrus, voller Eifer, liebte den Herrn, ist mit ihm gegangen, hat seinen ganzen Fischereibetrieb aufgrund der Aufforderung hinter sich gelassen. Ein gewaltiges Vorbild. Jesus kommt dahin und sagt, kommt und folgt mir nach. Und sie folgten ihm nach. Das sind zwei Sätze, haben wir ganz schnell weitergelesen, was das bedeutet. Sie ließen alles hinter sich und folgten ihm nach. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, was auf ihn zukommt. Und seine Reaktion war, das geschehe dir ja nicht. Alles bloß das nicht. Also Petrus war der Meinung, an der Stelle muss ich Jesus wirklich mal korrigieren, das auf gar keinen Fall. Hier ist so eine super Zeit, hier werden eine Menge Leute gesund, Aussätzige werden heil. Es muss gewaltig sein, wenn man da zuschauen kann, wie ein Aussätziger rein wird. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Das ist jetzt, passt nicht ganz so in unsere Vorstellung von Nächstenliebe. Aber Jesus wusste genau, von wem diese Idee kam, nämlich von Satan persönlich. Und wie verheerend hätte sich das ausgewirkt, wenn Jesus hier auf Petrus gehört hätte. Das ist eine ähnliche Situation. Es brauchte das Opfer von Jesus, es brauchte den Weg, den er gegangen ist, weil wir sonst alle auf ewig verloren wären und in ewiger Verdammnis enden würden. Und das ist genau das, was wir aufgrund unserer Taten und unserer Herkunft verdient haben. Und dafür ging Jesus ans Kreuz. Und ausgerechnet von den hohen Priestern und Schriftgelehrten kommt diese Rede, also wenn er Gottes Sohn ist, dann kann er es uns eigentlich jetzt beweisen. Und wenn er jetzt runtersteigt, ja, dann würden wir glauben. Und dann wollen wir noch weitere Schriftstellen lesen, was Jesus durch sein Opfer am Kreuz für uns getan hat und für uns erworben hat. Das ist so gewaltig. Lasst uns aufschlagen, Epheser 2. Epheser 2, wir lesen ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist die Zustandsbeschreibung vor unserer Errettung, bevor wir von Neuem geboren wurden. Und es ist die Zustandsbeschreibung von jedem Mensch, der nicht von Neuem geboren ist. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäumung, die Feindschaft, die in seinem Fleisch, abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und wir nehmen noch mehr Schriftstellen dazu. Hebräer 2, Vers 15. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und wir schauen in Kolosser, Kapitel 2, ab 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Und ihn auch uns unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Und wir nehmen noch eine Schriftstelle aus Römer 8 dazu. Und schauen Vers 21. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Lass uns nochmal aus diesen vier Passagen des Neuen Testamentes zusammenfassen. Hier wird in all den Schriftstellen beschrieben, was unser Zustand war, bevor wir errettet wurden, oder der Zustand eines Menschen ohne das Kreuz. Wir haben gelesen, diese Menschen werden bezeichnet als Unbeschnittene. Das bezieht sich vor allem auf die Vorgänge im Alten Testament, wo das Volk Gottes, Israel, daran erkennbar war, dass sie beschnitten waren. Diese Menschen wurden bezeichnet als Leute ohne Christus, die ausgeschlossen waren vom Bürgerrecht Israels. Fremdlinge, ausgeschlossen von den Verheißungen. Alles eine Beschreibung des Zustandes ohne das Kreuz Christi. Ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Dann wurde formuliert, wir waren fern von Gott. Wir waren in Feindschaft mit ihm. Und wir haben gelesen, wir waren tot in unseren verkehrten Taten. Ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist und das Erlösungswerk Jesu nicht empfangen und erlebt hat, der noch nicht gerettet ist vom Herrn, dieser Mensch, den bezeichnet die Schrift als tot in seinen Vergehungen. Das bedeutet nicht den physischen Tod. Solche Menschen können laufen und Auto fahren und auf Arbeit gehen. Aber die Bibel sagt, in ihren Vergehungen sind sie tot. Dann haben wir gelesen im Kolosser, dass gegen uns ein Schuldschein stand. Und lasst uns das klar sehen, dass gegen uns ein Schuldschein stand. Einmal, weil wir schon in Sünde hineingeboren sind, in ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Und weil alleine ohne Errettung unser ganzes Denken und Trachten auf uns selbst ausgerichtet war und wir selbst bestimmt haben, selbst entschieden haben und da Gott und alles, was er wollte, keinerlei Bedeutung hatte. Es stand ein Schuldschein gegen uns. Und dann wurde noch gesagt, dass wir unter der Herrschaft des Teufels und des Todes und der Sünde unterworfen waren. Durch das Todsein in den Vergehungen tritt ein geistlicher Tod ein, der ist in dem Moment eingetreten, als Adam und Eva den Garten Eden verlassen mussten. Und wir waren dieser Macht unterworfen, die uns zwingen konnte zu sündigen, die uns zwingen konnte, verkehrte Dinge zu tun und daran vielleicht noch Gefallen zu haben. Das ist die biblische Beschreibung für einen Menschen ohne das Kreuz. Und ich erläutere das so ausführlich, damit wir die Größe und die Herrlichkeit und die Liebe Gottes mehr erfassen, die er offenbart hat in Jesus. Und damit wir die Kraft vom Kreuz stärker erleben in unserem Leben. Ohne ihn wären wir nichts. Ohne ihn hätten wir keine Chance, selbst wenn wir uns ganz sehr anstrengen würden und nach deutschen bürgerlichen Verhältnissen irgendwie ein ordentliches Leben führen würden. Wir wären verloren. Niemand könnte den Schuldschein bezahlen, der gegen uns stand. Und jetzt will ich nochmal aus diesen Schriftstellen zusammenfassen, was ist denn jetzt unser Stand? Durch das Kreuz, dadurch, dass Jesus das auf sich genommen hat, dass er nicht dieser Aufforderung nachkam, zeig doch, wer du bist und steig doch vom Kreuz. Wenn du das jetzt drauf hast, dann sind wir überzeugt, dass du es bist. Jesus hat 3,5 Jahre versucht, dem Volk und den Juden und den Schriftgelehrten und Pharisäern zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie haben ihn gefragt und hat gesagt, du sagst es, ich bin's. Er hat so mächtig gewirkt, er hat so viel Wesen und Charakter des Vaters ihnen demonstriert. Und sie konnten das nicht erfassen, haben es nicht gesehen. Und ein Haupthindernis, das zu erfassen und das in unsere Herzen aufzunehmen, ist Selbstgerechtigkeit. Nun wollen wir eine Liste anschauen, was ist unser Stand durch das Kreuz? Es stand, wir waren fern und jetzt sind wir ihm nahe. Dann haben wir gelesen, dass Jesus in seinem Fleisch, damit meint, dass er wirklich physisch, körperlich am Kreuz hing, die Zwischenwand abgebrochen hat. Und das meint die Zwischenwand zwischen dem auserwählten Volk und den Nationen oder zwischen den Unbeschnittenen und den Beschnittenen. Diese Trennung, die bis dahin eine ganz kategorische Trennung war. Jesus hat diese Zwischenwand abgebrochen in seinem Fleisch. Und er hat die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden oder Beschnittenen und Unbeschnittenen getötet. In ihm sind wir ein neuer Mensch und in ihm sind wir mit seinem Volk vereint. Es gibt dann Passagen im Römerbrief, wo wir das lesen, dass Beschnittensein und Unbeschnittensein, dass beides vereint ist durch das Opfer von Jesus. Dann haben wir gelesen, dass wir durch den Geist Zugang haben zum Vater. Wir sind jetzt Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir haben durch das Kreuz ein Bürgerrecht im Himmel. Wie kostbar ist das? Ich muss immer an diesen Vergleich denken. Wenn man ein Bürgerrecht hat, wie kostbar das ist. Wir Deutsche haben ein Bürgerrecht in Deutschland und wir dürfen einen deutschen Reisepass haben. Und wie kostbar ist das, dass man nahezu in jedes Land dieser Welt reisen kann? Es verhält sich ganz anders, wenn man einen Pass hat von anderen Ländern, wo die Staatengemeinschaft skeptisch ist und vorsichtig und wo Länder einen ganz üblen Ruf haben. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Und die Schrift bezeichnet uns durch das Kreuz von Jesus als Gottes Hausgenossen. Dann haben wir gelesen, dass wir jetzt befreit sind von Todesfurcht und wir sind befreit vor dem ewigen Tod. Deshalb sagt Jesus auch zu manchen Jüngern, und das kommt auch nochmal in der Apostelgeschichte, einige von euch hier werden den Tod nicht schmecken oder nicht sehen. Nun wissen wir, dass diese Leute alle physisch gestorben sind und auch begraben wurden, aber das bezieht sich auf den ewigen Tod. Und durch unsere Erlösung, durch die Kraft vom Kreuz, werden wir den ewigen Tod nie wieder sehen oder schmecken. Wir sind befreit von aller Knechtschaft. Wir sind lebendig gemacht. Dann haben wir gelesen im Kolosserbrief, dass Jesus den gegen uns aussagenden Schuldschein gelöscht und ans Kreuz genagelt hat. Er hat die Schulden bezahlt und deshalb ist er gelöscht. Er ist nicht einfach gelöscht, weil jemand mal ein Machtwort gesprochen hat, sondern er wurde bezahlt. Der Schuldschein, der gegen uns ausgesagt hat. Dann haben wir gelesen, dass er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hat. Also die Gewalt von Tod, die Macht der Sünde, hat er völlig entwaffnet. Und wir haben gelesen, dass er uns von der Vergänglichkeit freigemacht hat. Das heißt, wir leben jetzt ein neues Leben und alles, was wir leben, geht über das Diesseitige hinaus. Ist also enorm bedeutungsvoll. Unser Leben hat durch die Kraft vom Kreuz 1000% an Bedeutung gewonnen, weil wir frei sind von der Vergänglichkeit, frei sind von dem, dass das alles in ein paar Jahren völlig endet. Und so viele, viele Dinge, die uns tagtäglich beschäftigen oder die auf uns einströmen oder die uns Probleme machen, sind in wenigen Jahrzehnten komplett vergessen, nicht mal existent. Es gibt Dinge, wo wir heute Ängste und Bedrängnisse haben und die auch real sind, wo wir in ein paar Jahrzehnten nicht ein Bruchteil einer Sekunde noch daran denken. Er hat uns frei gemacht von Vergänglichkeit. Das heißt, wir leben jetzt ein ewiges Leben. Das hat jetzt schon gestartet. Wir leben jetzt etwas, was über die Vergänglichkeit hinaus bedeutungsvoll ist, wichtig ist, was der Herr sieht und wo der Herr damit konkret etwas vorhat mit jedem von uns. Die Kraft vom Kreuz. Und wir wollen uns Schriftstellen anschauen, wie Paulus das vorgelebt hat, wie ihm das wichtig war, welche Bedeutung das für ihn hatte. Und das ist der Wunsch des Heiligen Geistes und ich glaube, dass er das irgendwie mit uns vorhat und da meine Gedanken auch deshalb in diese Richtung gelenkt hat, dass auch wir, wie Paulus, wie wir das jetzt lesen, dass wir genauso dort hineinkommen, dass das zentrale Ding in unserem Leben ist. Wir wollen uns anschauen, 1. Korinther 1, der Vers 17. Schauen uns den zweiten Teil von Vers 17 an. Sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus sagt, ich bin gerufen, das Evangelium zu verkündigen. Und die Verkündigung des Evangeliums funktioniert nicht, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, dass es in geformter oder gediegener Rede ist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns. Wir sind beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Und es braucht nicht, dass wir das in exzellenten Worten darstellen können oder dass wir denken, ja, jetzt bin ich so ungefähr in der Lage, das so ziemlich umfassend und vollkommen zu erklären. Genau das braucht es nicht. Was es braucht, wenn wir das Evangelium verkündigen, ist die Kraft vom Kreuz. Und Paulus sagt, Redeweisheit macht die Kraft des Kreuzes zunichte. Also wir müssen nicht wohl gebildete Redner sein in diesen Dingen, sondern das, was wir zu sagen haben, ist dieses zentrale Geschehen, ist diese Kraft vom Kreuz. Und Paulus sagt, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Also unser ganzes ihm nachfolgen und auch das von uns etwas zu anderen Menschen kommt, von dem Evangelium des Herrn, zielt immer darauf, dass alles auf den Herrn weist. Wenn es um unsere Redeweisheit ginge, um unser Geschick, dann wären wir die im Zentrum stehen. Aber es geht darum, dass das Kreuz Christi im Zentrum ist. Und dann schauen wir Vers 22. Und weil denn Juden ein Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen. Das ist auch absolut charakteristisch für diese beiden Völker. Die Juden wollen immer Zeichen sehen. Ganz oft haben sie Jesus herausgefordert, gib uns das Zeichen. Wenn dir das Wunder tust, Pharisäer und Schriftgelehrte fragten ihn und Jesus sagt, euch ist schon ein Zeichen gegeben, nämlich Jona. Obwohl es ihm ein leichtes war, Zeichen zu tun und Wunder, und er hat Unmengen Zeichen und Wunder getan. Und ich glaube, dass in den vier Evangelien ein klitzekleiner Ausschnitt der Wunder aufgeschrieben sind, die Jesus tat, hat er ihnen doch geantwortet, euch ist schon ein Zeichen gegeben, nämlich das von Jona. Die Juden brauchen Zeichen und die Griechen Weisheit. Es ist zutiefst, der Geist des Humanismus ist in Griechenland geboren und auch die Krise, die wir aktuell erleben, hat geistliche Hintergründe. Das passt alles zusammen. Die Griechen suchen Weisheit. Aber ihnen geht es nicht um die Weisheit, die vom Himmel kommt, sondern um ihre eigene. Kann man sehr gut studieren, wo Paulus in Athen ist. Und Paulus sagt, das Einzige, was Menschen überführt, das Einzige, was eigentlich wirklich Kraft hat, ist eben nicht, den Juden das Zeichen zu bieten oder den Griechen die Weisheit, dass wir das in unserem Verstand ausphilosophieren können, sondern seine Reaktion war, weil das so ist, weil die einen Zeichen fordern, die anderen Weisheit, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Juden ein Ärgernis, weil der Tod am Kreuz der schmachvollste und mit Schande beladenste Tod überhaupt war und man damit überhaupt nicht prahlen kann. Der Tod am Kreuz ist nur zum Schämen und sowas schon mit anzuschauen ist grausam. Und deshalb ärgern sich die Juden. Man kann nicht, das ist unser König. Wir waren zwar unter römischer Besatzung, aber dann kam unser König und da hat die alle platt gemacht. Genauso kam Jesus nicht. Und den Griechen oder Nationen ist es eine Torheit, weil es eben nicht um menschliche Intelligenz geht. Es geht eben nicht darum, dass der Mensch ganz oben ist an der Krönung des ganzen Daseins und dass alles, das höchste oder die höchste Ebene, die menschliche Intelligenz ist. Eben darum geht es nicht. Und darum ist es den Griechen oder Nationen eine Torheit. Aber Paulus sagt, wir predigen Christus als gekreuzigt. Und dann Vers 24, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen oder Beschnittene wie Unbeschnittene oder Juden wie Heiden. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn als das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also den Berufenen ist diese Botschaft von Christus, und zwar Christus als den Gekreuzigten, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist unsere Weisheit. Das ist unsere Kraft. Und wenn wir dieses Evangelium weitersagen, das hat Kraft. Und das wird Menschen ins Reich Gottes hinein retten. Schauen wir uns weiter an, das Vorbild, was Paulus uns da gibt, 1. Korinther 2, nächste Kapitel, Vers 2. Oder wir nehmen noch Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkünden. Er sagt ganz ausdrücklich, ich kam nicht so, obwohl es so nach menschlicher Weisheit lockt. Er kam nicht damit. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus war ein sehr gebildeter Mann. Er war, und das können wir an verschiedenen Formulierungen bis hinein in unsere deutsche Bibel sehen, dass er sehr gebildet war. Unterwiesen von Gamaliel in den Gesetzen. Und er sagt von sich selbst, von meiner Herkunft her bin ich lupenrein, von meinem Leben her lupenrein, von meinem Eifer her gerecht vor dem Gesetz, konnte er von sich alles sagen. Und er hat erkannt, nichts anderes hat die Kraft und es geht überhaupt um nichts anderes im ganzen Universum als um Christus und ihn als den Gekreuzigten. Ich nahm mir nichts vor, als unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Die Kraft vom Kreuz. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Das ist doch genauso, wie es uns geht, wenn wir auch mal in eine Situation kommen, wo wir das Evangelium bekennen. Wir sind sehr schwach, wir haben das Gefühl, wir haben die erbärmlichsten Worte überhaupt. Und wir zittern und haben Furcht. Und Paulus sagt, so war ich bei euch. Und genau das will und kann der Herr verwenden. Und dann sagt er, meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das Ganze hatte zum Ziel, das steht in Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wenn der Glaube auf Menschenweisheit beruht, dann hat der Glaube keine Kraft. Und das bedeutet, dass es in dem Leben keine Veränderung gibt. Beruht aber unser Glaube auf Gottes Kraft, dann ist unser Leben in einer stetigen Veränderung hin zu ihm oder nach seinem Bild. Lasst uns schauen in den Galaterbrief. Wir nehmen erstmal den Vers 14, Kapitel 6, Vers 14. Mir aber sei es fern, sagt der Paulus von sich, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Wollen wir ganz kurz nochmal zurück resümieren? Wir wissen aus dem Wort, dass Paulus wohl in höhere himmlische Orte versetzt war. Meine persönliche Vermutung ist, dass das in dem Moment geschah, als er gesteinigt wurde und ich glaube, für zumindest eine kurze Zeit physisch tot war. Und Paulus sagt, ich rühme mich nur des Kreuzes. Er hätte eine Menge Dinge gehabt, die er sich hätte rühmen können. Aus meiner Sicht war er einer der Männer, die die meiste und tiefste Erkenntnis über Christus und das Reich Gottes in der ganzen Geschichte hatten. Also er hätte sich einiger Dinge rühmen können. Und wir reflektieren das mal kurz auf uns. Und er sagt, ich rühme mich nur des Kreuzes. Das ist, wovon ich lebe. Das ist, worauf ich als einziges überhaupt stolz bin. Alles, was irgendwie nur Gutes durch mich geschieht, das liegt alles nur daran, dass Jesus gehorsam war, dass Jesus ans Kreuz ging. Mir sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus. Und jetzt geht der Vers sehr interessant weiter. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns allen persönlich darüber tiefe Offenbarung gibt. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir wissen aus dem Wort Gottes, wenn ein Mensch die gute Botschaft von Christus hört und sein Leben Jesus gibt, Sünde bekennt, umkehrt, Buße tut, dann wird dieser Mensch von Neuem geboren oder errettet oder erlöst. Und dann bekommt dieser Mensch ein Bürgerrecht im Himmel. Sein Name wird geschrieben in das Buch des Lebens. Dieser Mensch gehört nun Gott und folgt Jesus nach. Und wir wissen aus dem Wort, Römerbrief, die ersten Kapitel, das ist eine Tatsache, die geschaffen wird in diesem Moment. Dieser Mensch ist dann von Neuem geboren, dieser Mensch hat ewiges Leben, hat ein Bürgerrecht im Himmel. Das ist eine Tatsache, die wird geschaffen. Und dann haben wir dieses Geheimnis im Wort, dass neben dieser Tatsache einige andere Schriftstellen davon sprechen, dass wir nun, wenn wir dem Herrn gehören, wenn wir errettet sind, zu töten haben die Glieder, die auf der Erde sind. So drückt sich der Kolosserbrief aus. Und man könnte meinen, dass das im Gegensatz zueinander steht. Ja, wenn ich errettet bin, was habe ich da noch mit den alten, vergangenen Dingen zu tun? Und das ist dieses Geheimnis. Wir haben zum einen die geschaffene Tatsache, wir sind Kinder Gottes. Und das Wort sagt, wir haben die Gerechtigkeit Christi angezogen, wir sind gerechtfertigt aus Gnade, so sagt es der Römerbrief. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Aufforderungen im Neuen Testament, wie wir nun mit unserem Fleisch umgehen, mit unseren Gliedern oder Glieder, die auf der Erde sind, sagt der Kolosserbrief. Das steht nicht im Gegensatz zueinander, sondern es ist dieses, die Tatsache, die Christus geschaffen hat an seinem Kreuz, und nun gleichzeitig das aktive in dieser Richtung leben. Oder einfach ausgedrückt, Jesus nachfolgen. Leben wie ein Jünger lebt. Und das ist hier in diesem Vers so extrem komprimiert. Mir sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Paulus hat in der Tiefe erkannt, meine ganzen Verdienste im religiösen Bereich, auch mein ganzer Eifer, das wäre alles vergeblich. Ich würde verloren gehen. Nichts von all dem hätte mich retten können. Und dann, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Oder mit anderen Worten, das bedeutet, Jesus hat mich errettet und die Kraft vom Kreuz hat gemacht und macht, dass jetzt die Welt tot ist für mich und ich bin für die Welt ein Toter. Das ist unser Stand in Christus. Ich habe es so formuliert, die durch unsere Errettung geschaffene Tatsache oder gültige Tatsache in Klammern passiv. Es passt nicht 100%, aber mir ist einfach kein anderes Wort in Deutsch eingefallen. Also die Tatsache in Klammern passiv. Galater 2, 19. Schauen wir uns das nochmal an. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist das, was wir weitergeben müssen. Das ist das, was geschehen ist, wo wir errettet wurden. Ich bin mit Christus gekreuzigt, kann Paulus hier sagen. Und wir können das von uns auch sagen. Und dann geht es weiter. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir haben die Freiheit von der Verdammnis des Gesetzes, weil wir vor dem Gesetz alle schuldig waren. Und wir haben Anteil am Kreuz Christi. Und deshalb lebt nun Christus in uns. Oder wir schauen in Römer 6. Das passt auch so gut, weil wir heute ja auch noch 4 Taufen haben. Ein wunderbarer Text, Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ist eine Tatsache. Du bist getauft und unsere 4 Geschwister werden heute getauft. Und sie werden, genau wie Christus auferweckt wurde, in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, und zwar zu einem Ziel, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, in Ewigkeit nicht mehr. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Das ist der ganze Bereich, die gültige Tatsache der Errettung, in Klammern passiv. Und nun der andauernde Prozess, in dem wir jetzt stehen durch unsere Errettung, in Klammern aktiv. Und da wollen wir wieder in den Galaterbrief schauen. Wir schauen Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, und das ist eine Prophezeiung von Paulus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann schauen wir Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und dann schauen wir den Konflikt, in dem wir uns dann befinden, und das ist in Vers 17 geschrieben, selbes Kapitel, Galater 5, 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wir hatten eben gelesen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind und durch die Taufe auch mit ihm begraben sind. Und nach dieser Passage, Römer 6, steht auch geschrieben, deshalb haltet euch nun der Sünde gegenüber für tot. Und jetzt haben wir hier die Schriftstelle, dass das Fleisch sich gegen den Geist aufbegehrt und der Geist gegen das Fleisch. Durch das Opfer unseres Herrn und durch die Kraft vom Kreuz sind wir jetzt in die Lage versetzt, dass wir diesen Konflikt überhaupt siegreich bestehen können. Und wir müssen dem ins Auge sehen, dass das eine Tatsache ist, dass das Fleisch und der Geist gegeneinander stehen. Nehmen wir das zur Kenntnis, dass aus unserem Fleisch, oder vielleicht erkläre ich das noch kurz, wenn die Bibel von Fleisch spricht, dann meint es ja nicht jetzt das Fleisch unseres physischen Körpers. Also wir sind nicht aufgerufen, unseren Körper zu hassen. Mit Fleisch meint es das alte verdorbene Wesen, der Charakter von Adam, das Widergöttliche, das, was Gott feindlich gegenübersteht, unser altes Wesen, das meint die Schrift, wenn sie von Fleisch spricht. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass aus dieser Ecke nie etwas Gutes kommt und nie etwas Schönes für das Reich Gottes. Und dass das immer zu 100% gegen den Geist steht. Und dann steht Vers 18 die Lösung und die Marschrichtung für uns. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Dann muss ich nochmal kurz in den Römerbrief schauen. Da steht es, glaube ich, ähnlich. Das haben wir in Römer 8, Vers 4. Das sagt nochmal dasselbe mit anderen Worten. Römer 8, 4, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und dann steht Vers 6, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht unterdan und sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, da ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also die Gesinnung unseres Fleisches ist Feindschaft gegen Gott und in diesem Konflikt können und sollen wir bestehen, indem wir im Heiligen Geist wandeln. Das sagt auch Galater 5, 16. Ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Lasst mich nochmal zusammenfassen, die Aussagen über das Kreuz. Als erstes möchte ich nennen, das Kreuz ist der Grund unserer Rechtfertigung. Galater 1, 3 steht, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Und dann Galater 3, 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Christus hat uns also aus dieser gegenwärtigen bösen Welt gerettet, er steht sogar herausgerissen. Er hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst, weil wir ohne ihn vor dem Gesetz absolut schuldig waren. Und er hat uns aus dieser, sag ich mal, doppelten Versklavung von Welt und Fluch befreit. Und wir können jetzt vor ihm stehen als Söhne und Töchter, für gerecht erklärt und bewohnt von seinem Geist oder haben ihn in uns durch seinen Geist. Also das, der erste zentrale Punkt ist dieses Werk, der Grund unserer Rechtfertigung. Dann ist es unsere Heilung. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mal lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also wir sind mit Christus gekreuzigt oder unser Leben ist seinem gleich geworden. Mit der Gleichheit seines Todes. Und dann Galater 5, 24, die aber mit dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und dann diese wichtige Schriftstelle, Galater 6, 14, es sei ferne von mir, mich zu rühmen, als allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Für mein Empfinden ist das exakt der Aspekt, den der Heilige Geist uns nahe bringen will. Und wo ich glaube, dass der Heilige Geist uns lockt und zieht und voranbringen möchte, dass wir mehr und mehr in ein Leben hineinkommen, wo uns die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt. Ich denke nicht, dass wir von uns sagen können, ja, das ist vollkommen klar, meine Heimat ist im Himmel, ich lebe hier als Fremdling. Das ist ja eine Übergangsstation. Ich glaube, dass genau dort der Heilige Geist seinen Finger drauflegen möchte, dass wir hier sehen, was Paulus uns als Vorbild gab. Die Welt ist uns gekreuzigt. Also sie ist aus unserer Sicht tot, unattraktiv. Die gesamten Versuchungen und Verlockungen und Angebote und all das, was da auf uns zukommen will, um uns wegzuziehen vom Herrn, all das, was die Finsternis inszenieren möchte, dass wir am Ziel vorbeigleiten, ist uns gekreuzigt. Und so ist das Kreuz also sehr viel mehr für uns als nur die Kreuzigung Jesu. Es ist auch unsere Kreuzigung. Es ist die Kreuzigung unseres Fleisches. Und es ist die Kreuzigung der Welt, aus unserer Sicht. Der dritte Schwerpunkt, was das Kreuz betrifft, es soll der Gegenstand unseres Rühmens sein. Es sei ferner von mir, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, sagt Paulus. Es geht nicht so sehr um unsere Errungenschaften. Es geht auch nicht so sehr, was wir vielleicht auch im Reich Gottes oder in bestimmten Diensten oder Dingen erreicht haben. Oder es geht auch nicht um unsere Fähigkeiten. Wenn wir uns einer Sache rühmen, wenn uns eine Sache wirklich innerlich aufbaut, wenn uns etwas Kraft spendet, wenn uns etwas Trost spendet, wenn uns etwas wirklich in der Tiefe verankert und fest und sicher macht, dann die Kraft vom Kreuz. Das Kreuz soll alles sein, wessen wir uns rühmen können. Das schließt allen Stolz auf irgendetwas anderes aus. Was wir auch ablegen, wenn wir irgendwie stolz sind, hier auf uns oder auf unsere Gemeinde oder was wir erreicht haben oder meinen erreicht zu haben. Wenn wir uns irgendeiner Sache rühmen, lasst uns des Kreuzes Christi rühmen. Wir haben in den vergangenen 2, 3 Wochen, 4 Wochen aktuelle Erlebnisse gehabt, wie schnell irgendwas schief geht, wenn der Herr nicht ununterbrochen Gnade über uns auskippt. Der vierte Schwerpunkt, es ist das Thema unseres Zeugnisses für die Ungläubigen, die Menschen, die Gott retten möchte. Galater 3,10 schreibt Paulus, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Also im zweiten Teil können wir sehen, seine Botschaft war, ihnen Christus als gekreuzigt vor Augen zu malen. Und er bedauert so sehr, dass sie verzaubert worden sind, dass da Menschen waren, eingedrungen sind und dass da die Frage aufkam, wieder nach Gesetz zu leben und Beschneidung und das alles. Und was einfach das Gnaden- und Erlösungswerk Jesu an die Seite gerückt hat. Und das Wort bezaubert steht hier ganz bewusst und es meint das, was es sagt. Es sind geistliche Kräfte der Zauberei. Immer dann, wenn das Kreuz nicht das zentrale Werk der Erlösung mehr ist, wenn da irgendwelche Zusätze dazukommen, dann ist immer Zauberei im Spiel. Sind immer finstere Kräfte aus der Hölle geschickt im Spiel. Wenn da eine Jungfrau angebetet wird und wenn das explizite Lehre ist, dass die Erlösung zu gleichen Teilen durch Jesus und die Jungfrau Maria kommt, dann ist die Antwort darauf, wie Paulus sagt, wer hat euch verzaubert, so etwas zu glauben? Wir waren als Familie vor kurzem in Dresden und ich habe so eine Bildungslücke geschlossen, die man als Sachse eigentlich nicht haben sollte. Ich war im Zwinger. Und also bei all der atemberaubenden Kunst, wenn ich das alles im Licht des Wortes sehe, habe ich wenig gesehen, was dem Herrn gefällt. Ich habe sehr viele Bilder von sehr dämonischen und verwirrten und finsteren Menschen gesehen. Und dann ist ja dieses Zentrale, die Sixtinische Madonna in so einem Raum, das hat für mich wirklich das Gefühl gemacht, ich bin hier in einem Tempel. Und ich habe aufmerksam die ganze Geschichte gelesen um das Gemälde. Und deshalb steht hier, wer hat euch bezaubert? Die Bibel ist so präzise. Unglaublich. Was für eine Zauberei. Wenn irgendetwas das Werk von Christus am Kreuz ergänzt, verdrängt, ersetzt, dann ist es immer ganz finster und extrem gefährlich. Wir müssen das Kreuz, wir müssen den Verdienst Christi predigen. Das ist unsere Aufgabe. Ich weiß nicht, wer von euch die Broschüre bekommen von dem Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Da war ein sehr starker Lehrartikel auch drin. Über das Kreuz. Und ich habe einen Satz aus diesem Lehrartikel abgeschrieben, der mir durchs Herz fuhr. Als ich den Satz las, weil ich lese ganz viel so nebenbei und immer nur kreuz und quer und ohne schon mal von vorne bis hinten. Und da waren Zeitungen und da war das dabei und zack und buff. Und mein Blick fällt auf diesen einen Satz und ich wusste, den Artikel muss ich unbedingt komplett lesen. Und da fuhr mir durchs Herz. Da stand, wenn das Kreuz nicht in all diesen Punkten im Mittelpunkt unseres Lebens steht, verdienen wir es, als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet zu werden. Und das hat mich getroffen wie der Frohnauer Hammer, um im Erzgebirge zu bleiben. Und sofort sind mir Dinge eingefallen, da bin ich nicht der Welt gekreuzigt und die Welt auch nicht mehr. Und damit verdiene ich es, als Feind des Kreuzes Christi bezeichnet zu werden. Und ich habe versucht, ein paar Punkte zusammenzutragen, dass wir das besser greifen können. Was ist denn die Haltung eines Feindes des Kreuzes? Oder wie kann sich sowas äußern? Es ist, wenn man sich gegen die Ziele sträubt und stellt, die Gott durch das Opfer von Jesus am Kreuz verfolgt. Selbstgerechtigkeit anstatt die Rechtfertigung vom Kreuz zu erwarten und anzunehmen und zu glauben. Ich glaube, auch ein Kennzeichen ist Nachgiebigkeit gegen sein eigenes Fleisch. Unser eigenes Fleisch schonen macht uns zu Feinden des Kreuzes Christi. Das hat mich so getroffen. Ich glaube, dass das sehr, sehr ernst ist. Nur unser eigenes Fleisch schonen. Und wir haben gelesen, was sind denn Werke des Fleisches? Unzucht. Wir hatten, ich denke, letzte Woche hat der Jan gepredigt, ne? Das war letzte Woche. Vorletzte. Und Jan hatte, für meines Empfinden war es geleitet vom Heiligen Geist und es war genau das, was Gott wollte an dem Tag. Und Jan hatte aufgerufen, umzukehren, wenn in unserem Leben Unzucht ist, auf sexuellem Gebiet. Egal, ob das jetzt richtige, konkrete Taten sind in Form von Ehebruch oder ob das unzüchtige Gedanken sind oder Bilder oder Betätigung oder Fantasien oder was auch immer. Und hat gerufen, wer damit zu tun hat, kommt nach vorn, wir wollen davon umkehren. Aus meiner Sicht hätten wir da uns mehr bewegen lassen müssen. Ich glaube, ein gewisser Teil unter uns hat in dem Moment sein Fleisch geschont. Es ist nicht angenehm, da vorzugehen. Vielleicht sieht einem dann jemand und da könnte ja dann irgendwas Schlimmeres denken, als was ich eigentlich gemacht habe. Das war für mich ein ganz kritischer Moment. Und die Frage will ich einfach in den Raum stellen. Hast du bei diesem Aufruf dein Fleisch geschont? Und wenn es so ist, macht dich das zu einem Feind des Kreuzes Christi. Und dann war noch ein weiterer Aufruf, wo ich denke, viele von uns, wir hätten da aufstehen müssen. Und wir blieben einfach sitzen und wir haben gewartet, bis es irgendwie vorbei ist. Unangenehm war es schon. Oder wir ziehen vor, na, ich bleibe auf meinen Satz, ich kann das auch hier von meinem Platz aus beten. Ich denke, wir müssen dahin zurückkommen, dass uns Umkehr und Buße auch wieder etwas kosten darf. Ich will einfach rufen, zurückzukommen, aufrichtig zu sein, auch untereinander. Und dass wir, hatte vor kurzem, war so ein Nebensatz von einem unserer Jobsleiter, da ist mir sehr hängen geblieben, dass wir wirklich wieder aufrichtig werden. Und dass wir wieder über die Phase hinauskommen, nicht nur die salonfähigen Sünden zu bekennen. Also die Sünden, die mal jetzt überspitzt gesagt zum guten Ton gehören. Bitte Herr, vergib, dass ich nicht genug Bibel gelesen habe. Und bitte vergib mir auch, dass ich nicht genug gebetet habe. Das sind so die einsetzbaren Bekenntnisse, wenn es doch mal ein bisschen um Buße geht. Und man ja auch irgendwie ein bisschen einen Beitrag liefern will. Aber das tut uns doch eigentlich nicht weh, oder? Also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Es kann natürlich richtig sein, dass wir Buße tun davon, nicht das Wort gelesen zu haben. Aber bitte lasst uns wieder aufrichtig werden. Lasst uns unsere Sünde bekennen, das sagt das Wort. Und wenn die Sünde übel hässlich ist und zum totalen Schämen, dann lasst uns schämen. Wir haben sehr schnell die Befürchtung, dass ja keine Verdammnis kommt. Aber wenn wir uns Passagen anschauen im Wort, wo König David gesündigt hatte, ging's ihm richtig übel. Richtig furchtbar ging es ihm. Ich glaube, es ging ihm so dreckig wie in seinem ganzen Leben nicht. Und das darf es, ihr Lieben, es darf uns mal richtig übel gehen, wenn der Heilige Geist uns mal einen Blick in unser eigenes Fleisch gewährt. Bitte seid nicht so schnell damit, aber wir wollen keine Verdammnis. Wir wollen uns ja gut fühlen. Wenn wir sündigen und unser Fleisch schonen, dann ist die nächste Ausbaustufe, dass wir es schaffen, uns damit gut zu fühlen. Und das ist hochgradig gefährlich. Da sind wir wirklich in ernsthafter Gefahr. Wollen wir lernen zu unterscheiden, was ist Verdammnis, mit der der Teufel uns gerne überlagert, mit der er gerne irgendwie so eine Folie über uns zieht. Wie fühlt sich diese Verdammnis an und wie widerstehe ich ihr? Und lasst uns das unterscheiden davon, dass es Momente gibt, und die wird es bei jedem von uns geben, wo der Heilige Geist uns geschockt sein lässt und wir wirklich in Tränen ausbrechen über uns selbst. Lasst uns das nicht mit Verdammnis verwechseln. Als Petrus so knochenhart geleugnet hat, dass er Jesus kennt, ging es ihm danach richtig übel. Und da wäre eine Ansage, ach, fühl dich nur nicht verdammt, vollkommen fehl am Platz. Religiosität kann echte Buße nicht ausstehen. Religiosität wird in allen Phasen aktiv, wo es nur irgend geht, um genau das zu verhindern. Religiosität ist die Kraft, die uns irgendwie dazu ziehen will, dass wir unser Fleisch schonen. Aber das ist falsch und das würde uns ins Verderben bringen. Nachgiebigkeit gegen unser eigenes Fleisch. Also das möchte ich einfach nur mitgeben. Ich will da von niemand jetzt irgendwie eine Reaktion oder... Wenn du an dem Sonntag, wo der Jan gerufen hat, komm nach vorn, wenn du mit solchen Sünden zu tun hast, lass uns das bekennen, lass uns davon umkehren. Wenn du weißt, ja, das hatte mit mir zu tun, eigentlich traf das auch für mich zu und du bliebst einfach sitzen, dann ist das das Fleisch schonen. Und davon lasst uns umkehren und lasst uns nicht weiter in so einer Art trainiert sein. Lasst uns nicht weiter unser Verhalten so sein. Werke des Fleisches, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Götzendienst bedeutet, wir haben Bereiche in unserem Leben, wo wir ganz klar und festgelegt sind, wie es läuft. Und wo Gott nicht die Erlaubnis hat, uns zu sagen, dass er das vielleicht anders haben will. Wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir die Herrschaft Gottes einfach ausklammern oder nicht erlauben, dann ist in diesen Bereichen das jeweilige Ding, unser Gott. Und das ist Götzendienst. Lass uns nicht so schnell über das Wort Götzendienst lesen. Wir stellen uns da vielleicht immer aus irgendeinem ägyptischen Film so eine riesige Statue vor, die hässlich ist wie der Nacht und da liegen Leute davor und machen hier diesen. Und dann wissen wir, das betrifft uns nicht, Lob und Dank. Alles das, wo Gott nicht unser Gott ist, ist Götzendienst. Und Gott sagt ganz am Anfang in der Schrift, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nicht. Und wir können lesen im Wort, wie verheerend Gott zornig wird und bestraft, wenn wir Göttern, anderen Göttern dienen. Zauberei. Zauberei ist auch natürlich nicht umfassend, dass wir einfach bestimmte Zwistig- und Unstimmigkeiten und Zwistigkeiten aufrechterhalten, in einer bestimmten Weise auf jemanden Druck ausüben, in einer bestimmten Weise ausgesprochen oder unausgesprochen irgendjemand mit irgendwelchen anderen Methoden oder Mitteln zu irgendwas bringen wollen, außer ganz gerade anzusprechen, worum es geht. Feindschaften, harter Eifersucht, Zornausbrüche, Neidereien, Trinkgelage. Die Werke des Fleisches stehen der Frucht des Geistes gegenüber. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Ich möchte nochmal in Galater 6, Vers 17 anschauen. Hier gibt Paulus ein interessantes Bekenntnis von sich selbst. In Zukunft mache mir keiner mehr Mühe. Ich denke, dass so in den allerkleinsten Ansätzen kann ich nachvollziehen, was Paulus damit meinte, wenn er sagt, in Zukunft mache mir keiner mehr Mühe. Er hatte Verantwortung für Gemeinden, für ganze Landstriche und hat das Evangelium gebracht und hat Menschen vorangebracht, hat in Ephesus Jahre gedient. Diese Auseinandersetzung mit der ganzen Zauberei in dieser Stadt, da hat diese ganze Stadt aus den Angeln gehoben mit seiner Botschaft. Und es macht Mühe, wenn man Verantwortung hat, wenn man für Gruppen betet, wenn man sein Leben da reingibt, wenn man sich darin vollkommen auflöst, dass Menschen Jesus folgen und sie dann ihr Fleisch schonen, was das für eine Mühe macht. Und dann sagt er, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Und das konnte er sagen, weil er auch viele Misshandlungen und Gefängnisaufenthalte hinter sich hatte. Und ich glaube, man konnte tatsächlich an seinem physischen Leib sehen, anhand der Narben und Verletzungen, wie er Jesus gefolgt ist und ihm gedient hat. Und da gibt es noch eine interessante Stelle dazu aus dem Johannes 20. Da Vers 25. Das ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Oder Vers 24. Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihnen, wir haben den Herrn gesehen. Ultimativ, Jesus war tot, Jesus war im Grab, 3 Tage tot. Was für eine Freude, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Maul der Nägel sehe und meine Finger in das Maul der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Diese Passage ist ja so unter dem Begriff der ungläubige Thomas in die Kirchengeschichte eingegangen. Das Gleiche, was Thomas hier sagt zu den Jüngern, die sagen, wir haben ihn gesehen. Das Gleiche sagt die Welt zu uns. Ich glaube, wenn ich die Malzeichen sehe. Unser Zeugnis wird glaubhaft, wenn wir der Welt gekreuzigt sind und die Welt uns. Und wenn das Kreuz Christi die Kraft ist in unserem Leben, wenn wir faktisch die Malzeichen in unserem Leben haben, die Malzeichen des Kreuzes, wird die Welt glauben. Der Grund der Kraftlosigkeit unseres Zeugnisses in der westlichen Welt ist die Scheu der Kinder Gottes, das Kreuz auf sich anzuwenden. Das ist der Grund. Wir haben ein unzählbares Gemeindewachstum in China, weil die Geschwister die Leiden oder die Malzeichen Jesu förmlich an ihren Leib tragen. Und das bewegt Ungläubige zu glauben. Genau das. Das ist die Frage, die uns die Welt stellt, oder das ist das, was die Welt zu uns sagt. Nur wer mit Christus gestorben ist, kann das Kreuz Christi predigen. Da möchte ich nochmal ein Zitat von Jesus nennen. Lukas 9, 23. Das sollten wir alle kennen. Und vielleicht ist es jetzt plastischer oder besser verständlich, was Jesus damit meinte, nach meiner Lehre jetzt. Lukas 9, 23, er sprach aber zu allen und auch zu allen uns allen hier. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist das Konzentrat, die Zusammenfassung meiner ganzen Worte heute. Sich selbst verleugnen heißt, alle Versuche unseres eigenen Ichs, unserer alten Natur, wieder in irgendwelche Herrschaft zu kommen, wieder in Einflüsse zu kommen in unserem Leben, kategorisch zu verleugnen. Sich selbst verleugnen heißt, nein, nicht wie ich will, wie du willst. Das ist sich selbst verleugnen. Nein, nicht wie mir das hinsteht, wie dir das hinsteht. Nicht wie ich denke, wie du denkst. Nicht wie meine Gedanken sind, wie dein Wort sagt. Das meint sich selbst verleugnen. Und das Kreuz täglich auf sich nehmen, ist die permanenten Anläufe des Fleisches umzubringen. Deshalb sagt der Kolosserbrief, tötet diese Glieder. Die Voraussetzungen dafür hat der Herr geschaffen am Kreuz. Und niemand, der nicht errettet ist, ist dazu in der Lage. Und hier ist hier explizit geschrieben, täglich. Täglich sollen wir unser Kreuz auf uns nehmen. Um diese Schriftstelle ist ja dieses schreckliche Missverständnis oder diese völlig verfehlte Lehre. Da ist jemand schwer krank oder in ganz großer Not. Und dann kommt man zu dem Schluss, ja, das ist eben das Kreuz, was der Herr ihm aufgetragen hat zu tragen. Totaler Unsinn. Wir sind dem Kreuz und dem Tod am Kreuz gleich gemacht. Und wir sind sogar begraben mit ihm. Deshalb muss eine Taufe auch mit Untertauchen passieren. Damit im Bild des Grabes gesprochen die Erde drüber ist. Der Leichnam muss weg sein. Deshalb können wir niemand beträufeln in der Taufe. Wir bewerfen ja auch niemanden mit Erde. Und dann diese weiteren Ausführungen, Wirkungen, die weitere Wirkung der Kraft des Kreuzes, dass wir der Welt gekreuzigt sind und die Welt uns. Könnt ihr erkennen, diese Botschaft ist absolut bedrohlich für unser Fleisch. Aber es ist die Botschaft der Freiheit der Kinder Gottes. Was für eine Freiheit, dass die Welt mit allen drum und dran null Macht oder Anrechte oder Einfluss auf uns haben muss. Was für eine Freiheit, das ist die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Alles in der Botschaft, was uns bedrohlich ist, hat etwas damit zu tun, dass unser Fleisch schreit, solche Worte zu hören. Unser Fleisch dreht am Rad, so eine Botschaft zu hören. Und wir brauchen es, unser Fleisch zu kreuzigen, täglich. Und Jesus macht das zur Bedingung für Nachfolge. Und wir können neu entscheiden, will ich ihm nachfolgen oder nicht. Das können wir entscheiden. Wir müssen das entscheiden. Täglich das Kreuz auf uns nehmen. Lasst uns in dieses Training hineinkommen. Die Bibel nennt es Wandeln im Geist. Ja, was ist Wandeln im Geist? Das ist nicht beschwingten Schrittes, immer mit einem Lächeln auf den Lippen wandeln. Wie in der Wandelhalle in Bad Elster, wo die Hecke schön gerade geschnitten ist. Wandeln im Geist heißt trainiert sein in einer Unnachgiebigkeit unserem Fleisch gegenüber. Und das ist täglich richtig zum Anfassen. Manches Mal, wir haben hier Gottesdienst oder Versammlung und wir sind dran, mit unserem Lobpreisteam zu spielen und da habe ich keine Lust. Aber ich bin unnachgiebig meinem Fleisch gegenüber. Manchmal habe ich Sachen erlebt, direkt an dem Tag oder in der Woche vorher. Da ist mir nach allem anderen als Gott zu loben. Geschweige denn noch vorne zu sein und noch Instrument zu spielen und noch uns alle irgendwie zu versuchen mitzunehmen in Anbetung. Keine Lust. 0,0. Aber lasst uns doch trainieren, unnachgiebig zu werden gegen unser Fleisch. Niemand von uns hat seit seiner Wiedergeburt täglich das unbändige Verlangen im Wort zu lesen. Niemand. Im Gegenteil, unser Fleisch arbeitet ganz viel mit Lust. Keine Lust. Wie ich schon vor kurzem erwähnte, oh, gerade heute bin ich so erschöpft. Gerade heute, wo Jubsabend ist oder Gemeindeabend oder irgendwas anderes. Gerade heute muss ich ausruhen. Unnachgiebig gegen das Fleisch. Das heißt Wandeln im Geist. Das ist ganz knackig, ganz praktisch. Das hat mit täglichen Entscheidungen zu tun. Lasst uns die Argumente unseres Fleisches selber entlarven. Das Wort sagt, dass es uns in die Wahrheit leitet über uns selbst. Hören wir doch auf, unserem Fleisch zu glauben. Hören wir doch auf, uns selber in die Tasche zu lügen. Jesus geht sogar noch weiter, was sein Kreuz betrifft. Das finden wir in Lukas 14, Vers 27. Also das ist das Gegenstück für mich zu dem vorhergehenden Vers. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Das ist ein Hinweis auf den Preis der Nachfolge. Also Jesus fordert uns auf, wenn jemand mir nachkommen will, dann nehme täglich sein Kreuz auf sich. Und Jesus sagt hier, wer das nicht tut, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist meine Bitte, dass wir das verinnerlichen, dass wir das neu in Angriff nehmen. Wir kennen, glaube ich, alle sehr gut die Segmente in unserem Leben, wo wir unser Fleisch haben gewähren lassen. Ich bitte euch, dass wir davon wieder umkehren und dass wir neu unserem Fleisch gegenüber unnachgiebig sind und dass wir trainieren, unserem Fleisch gegenüber eine harte Stirn zu haben. Ich bitte euch, dass wir aufrichtig werden und dass wir nicht mehr warten, bis es vorbei ist. Wenn vom Geist Gottes, in dem Fall durch den Jan, ein Aufruf war zur Umkehr und wir bleiben einfach sitzen und warten, bis es vorbei ist. Weil wir die Scham nicht wollen, weil wir nicht wollen, dass uns da einer sieht. Oder weil wir denken, andere sind viel schlimmer, was weiß ich warum. Die Kraft vom Kreuz ist die Kraft im Reich Gottes. Und deshalb wollte Paulus nichts anderes wissen, hat sich auch nichts anderes gerühmt und hat nichts anderes gelehrt. Die Kraft vom Kreuz, die unser Leben völlig verändert, die uns fähig macht zu herrschen über unser Fleisch. Vielleicht können wir heute eine Entscheidung da treffen. Wer von euch bewegt ist jetzt oder wer da gerne reagieren möchte, dass wir unsere Herzen da ihm neu geben. Ich möchte einfach rufen, dass wir davon umkehren, unser Fleisch geschont zu haben. Dass wir umkehren davon, wo wir Feinde des Kreuzes waren. Dass wir umkehren davon, dass das Reich Gottes eben nicht das war, wonach wir zuerst getrachtet haben. Ich denke, dass wir über die Jahre als Gemeinde eine Entschlossenheit in diesem Gebiet und eine Klarheit, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dass wir die ein Stück verloren haben. Und es geht mir nicht darum, an den Auswirkungen rumzubasteln und dort irgendwie Druck auszuüben, dass wir jetzt wieder noch mehr machen müssen, damit es wieder reicht oder wieder gut aussieht. Sondern dass wir das tun, was der Geist möchte, was wir tun. Und dass wir ihn als die Nummer eins in unserem Leben haben. Was darf uns das kosten? Die Nachfolge von Jesus. Und es heißt, dieses tägliche Kreuz auf sich nehmen, damit wir den Einflüssen und Gebundenheiten und all den Gefangenschaften, die die Welt zu bieten hat und in die sie uns zurückbringen will, dem gegenüber einfach nur tot sind. Und wenn jemand tot ist, kannst du Ansprüche stellen, wie du willst. Du kannst an das Grab stellen und Nein brüllen, oder du kannst an den Toten Briefe schicken vom Rechtsanwalt mit Forderungen. Du kannst den Gerichtsvollzieher, du kannst alle an das Grab schicken. Wenn da tot ist, können da Ansprüche kommen, wie sie wollen. Und das ist das, worum es geht. Gestorben sein mit Christus. Das bedeutet Nachfolge. Immer in dem Maße, wie wir das nicht sind oder wo wir das verweigern, büßen wir das echte Leben ein. In der Praxis gibt uns das Gefühl, es ist alles zu viel. In der Praxis gibt uns das Gefühl, ich mache doch schon alles und noch mehr kann ich aber nicht machen. Das ist schon irgendwie ein Zeichen, dass wir echtes geistliches Leben verloren haben. Die Ursachen dafür, die sind mir wichtig. Mir geht es um die Wurzel des Ganzen. Mir geht es nicht um die einzelnen Äste. Mir geht es um die Wurzel. Die Wurzel ist, haben wir das verinnerlicht und lass uns dahin zurückkommen, wie Paulus das vorgemacht hat, dass er sagt, ich rühme mich nichts anderes als das und ich bin dem Herrn gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. Das ist die Wurzel. Und das bringt uns in eine geistliche Freiheit. Das macht uns fähig, ein Leben leben zu können nach dem Wohlgefallen Gottes. Das macht uns fähig, unsere Berufung zu entdecken und in ihr zu leben. Und für manch einen von uns ist das in seine Berufung hineinkommen ganz eng verknüpft mit dem Hinter sich lassen von Dingen, die uns bisher extrem wichtig und unumstößlich und ganz zentral und ganz bedeutungsvoll erschienen. Ich glaube, allgemein gesprochen im Leib Christi, viele, viele Berufungen liegen brach oder sind nie in diese Entfaltung gekommen, wie Gott vorhatte, weil dieser Aspekt nicht berücksichtigt wurde. Aber wenn wir Jesus gehören, er darf regieren über unser Leben. Er darf das. Geben wir ihm die Erlaubnis, voller Vertrauen, dass er Gutes vorhat, voller Vertrauen, dass unser Leben viel, viel, viel lohnender, spannender, segensreicher, fröhlicher und besser wird wie vorher. Viel, viel, viel mehr, unvergleichlich. Der beste Ort, wo wir leben können, ist in dem, was der Herr für uns hat. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Erfüllenderes. Vielleicht erstmal bis hierher heute Morgen. Und diesen Satz möchte ich nochmal lesen, da aus dem Lehrartikel. Und wir wollen dann miteinander beten und ich will dich einladen, dass du davon umkehren kannst. Wenn du sagst, ja, irgendwie spricht mich das an, das hat was mit mir zu tun, das ist bei mir der Fall gewesen. Wenn das Kreuz nicht in all diesen Punkten im Mittelpunkt unseres Lebens steht, verdienen wir es, als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet zu werden. Und ich hatte gesagt, die Feinde des Kreuzes, das hat etwas mit Nachgiebigkeit unserem Fleisch gegenüber. Wir tolerieren zunehmend Sünde in unserem Leben. Wir lassen Sünde einnisten, freunden uns mit Sünde an. Das ist ein Aspekt, wie man ein Feind des Kreuzes wird. Oder sich selbst rühmen, die eigenen Dinge höher stehen als das Werk, was Christus für uns tat. Lass uns damit vor den Herrn kommen. Lass uns unsere Augen schließen. Jesus, du hast dich hingegeben und warst gehorsam. Ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir danken dir dafür, Jesus. Du hast den Schuldbrief, der gegen uns stand, gelöscht. Du hast bezahlt. Du hast die Macht, die unser Leben regiert hatte, besiegt. Die Macht von Tod, von Sünde. Jesus. Du hast uns in die Lage versetzt, Kinder Gottes zu sein. Und Herr Jesus, wir wollen umkehren heute Morgen vor dir, wo wir Feinde deines Kreuzes gewesen sind, indem wir unser Fleisch schonten, wo wir nachgegeben haben, wo wir Sünde tun, Sünde getan haben und sie nicht bekennen. Von einer Jups zur nächsten, von einem Gottesdienst zum nächsten. Bitte vergib uns das, Herr. Vergib uns, wo wir nicht aufrichtig waren, nicht ehrlich, wo wir uns geschont haben. Vergib uns, wo wir umgangen haben, beschämt zu sein. Herr, in unserem Fleisch ist so eine große Kraft, so eine unbändige Kraft, die immer das, wir müssen uns wohlfühlen, ganz schnell wieder herstellen will. Vergib uns das, Herr. Herr, vergib uns, wo wir im Götzendienst sind. Vergib uns, wo wir erlauben, dass in unserem Leben Festlegungen sind, die unserem Fleisch entsprechen, aber nicht dem Geist. Wir wollen davon umkehren, Herr. Wir geben dir all unsere Angst, die sich da ausbreitet. Was passiert dann? Was soll ich dann machen? Bitte vergib uns das, Herr. Wir wollen keine Feinde deines Kreuzes sein. Wir wollen das von uns auch sagen können. Wir wollen es in unserem Leben erleben, dass wir mit dir gekreuzigt sind und dass die Welt uns gekreuzigt ist und wir der Welt so diese dreifache Kreuzigung haben in unserem Leben, dass einfach nichts mehr aus der Welt in irgendeiner Weise Macht ausüben kann über uns. Weder die Liebe zum Geld, noch zu Besitz, noch zu Bildung, noch zur Arbeitsstelle, noch zu irgendetwas Sein vor der Welt. Herr, vergib uns, dass wir unser Fleisch geschont haben. Bitte vergib uns, wo es einfach auch nur Faulheit ist. Vergib uns, wie wir uns gerechtfertigt haben, wie wir unser Fleisch verteidigt haben mit den Argumenten, ich mache schon so viel und jetzt wird hier noch mehr verlangt und noch mehr will ich aber nicht und noch mehr geht ja auch nicht. O Heiliger Geist, bitte zeig uns, dass es ja nicht um noch mehr geht. Zeig uns, Heiliger Geist, wie wir die Werke des Fleisches töten können. Zeig du uns, wie wir wandeln können im Geist. Leite du uns an, Heiliger Geist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, von ganzem Herzen, dass du Bewegung bringst, wo wir die Liste gelesen haben von den Werken des Fleisches, Parteiungen, Zwistigkeiten, Streitereien. Ich bitte dich, wo so etwas unter uns ist, ich bitte dich, dass du mit deinem Licht kommst, dass du Bewegung bringst. Offenbare uns das, Herr, wo wir vergeben sollen, wo wir jemand um Vergebung bitten müssen. Lass uns wieder echt und wahrhaftig werden, Herr. Herr, die ganze Angst, die irgendwie so in uns wirkt, zu kurz zu kommen, die ganze Angst, dass wir dann im Regen stehen, dass unser kleines Wohlbefinden in Gefahr ist, dass wir selber auf der Strecke bleiben würden. Herr, das ist alles Zeug, was aus unserem Fleisch kommt. Weil du hast doch versprochen, für uns zu sorgen. Du hast doch versprochen, uns alles zu geben. Auch Zeit zum Ausruhen, auch gute Zeit zum Nachtanken. Das alles willst du uns geben, Herr. Ich will einfach ein Stück Stille sein, dass auch du selber beten kannst und dem Herrn sagen kannst, was du ihm sagen möchtest. Herr, wir geben dir unser Herz. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Du hast das ewige Leben. Bei dir wollen wir sein. Herr, wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich sehen werden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, wirke du weiter an uns. Möchte dieses Zitat von dir, Jesus, das du gesagt hast, was er versucht, sein Leben zu erhalten, wird es verlieren. Wenn wir versuchen würden, unser Fleisch zu erhalten, wir werden unser Leben verlieren. Am Ende werden wir alles verlieren. Aber du hast gesagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, dem werde ich ewiges Leben geben. Bitte, Herr, vergib uns unsere Scheu, unser Leben für dich zu verlieren. Vergib uns, dass wir den Lügen des Feindes geglaubt haben, dass wir dann einbüßen, dass wir dann dumm dastehen, dass uns dann was fehlt. Als ob du nicht treu wärst, als ob du nicht deine Versprechen halten würdest, als ob du nicht ein ewiges, erfülltes und herrliches Leben bereit hättest für uns. Bitte, Herr, vergib uns unsere Liebe zur Welt, wo wir doch der Welt gekreuzigt sein sollen. Vergib uns alles Trachten in unserem Herzen im materiellen Bereich, was nicht gut ist, wo das Götzendienst ist, wo es uns wegzieht von dir, wo es unsere ganze Aufmerksamkeit fordert. Herr, bitte vergib uns das. Wir wollen wirklich neu heute Morgen unser Herzen zu dir zurückbringen, Herr. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn vielleicht ein paar Leute von uns auch laut beten und Worte sprechen, die wichtig sind. Dass der Heilige Geist auch wirken kann durch das ausgesprochene Wort. Ich bitte euch, dass ihr da mutig seid, dass ihr frei seid, das zu tun. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du das in uns offenbarst und groß machst, dass wir tiefer und breiter erfassen, dass du, Jesus, wirklich alles gegeben hast für uns, dass du nichts zurückgehalten hast. Herr, ich bitte dich besonders für die von uns, die auch christlich aufgewachsen sind und die nie wirklich knallhart erfahren haben, wie es ist, verloren zu sein. Offenbare uns das, dass du uns genauso erlöst hast und erlösen musstest. Und dass wir auch mit anerzogenen Dingen nirgendwo hingekommen wären. Und ich bete auch, Heiliger Geist, dass du uns die Schönheit und die Liebe und die Gnade offenbarst, die darin liegt, wenn wir dir folgen, Jesus. Dass wir unsere Blicke darauf richten können, was für ein Segen du bereithältst, der fließen soll zu uns persönlich und durch uns zu anderen Menschen hin. Offenbare uns das, Heiliger Geist. Dass da alles an Lust so aus der Welt, alles so blass ist dagegen, so grau. Ich danke dir für dieses Privileg, Herr. Du hast uns gerufen als Kinder Gottes, dass wir ein Leben führen dürfen, was Bedeutung hat für die Ewigkeit. Du hast gesagt, dass wir eine Frucht bringen werden, die bleibt. Das wollen wir, Jesus. Du machst uns dazu fähig, Herr. So wollen wir das lernen, Herr, zum Geist zu wandeln und die Werke des Fleisches zu töten. Wir wollen unser Kreuz auf uns nehmen jeden Tag. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns bist, dass du da bist. Danke dafür, Jesus. Amen.